Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Dann fange ich doch mal ganz anders an. 12-11-2006, angelsächsisches Datum, wäre also der 11. Dezember 2006. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer von dieser Internetsendung. Es ist die 21. Ausgabe, es ist die 21. Sendung und wir haben in dieser Sendung, ja, wir werden so kurz vor Weihnachten mal hoch zum Nordpol schalten. Und da
du bist auf der Suche nach dem Weihnachtsmann, wie ich das so mitbekommen
ja,
habe.
Ja, und da mit der Koldewey-Station von dem Albrecht-Wegener-Institut telefonieren, ja. Mal hören, was sie da so machen. Da ist es ja ziemlich dunkel da oben.
Und
die
kalt.
Ganze Zeit und kalt. Und ja, dann
haben wir noch ein anderes Thema, und zwar im Internet irgendetwas suchen mit einer Suchmaschine, meist Google ist es ja heutzutage, und dann die Sachen kopieren und in eigene Dateien einfügen, zusammenfügen, ist also ein Sport, kann man nicht mehr sagen, sondern teilweise ist es schon kriminell. Es ist etwas geworden, was sehr viele Leute tun. Nicht nur im unteren Bereich, sondern sogar bis dahin, dass man damit Doktorarbeiten klaut und zusammenstellt.
Es ist das sogenannte Google-Copy-Paste-Syndrom. Sollte man sich merken und vor allen Dingen sollte man es nicht unbedingt anwenden, denn es ist heute auch leichter geworden, dieses zu finden, wenn man das benutzt hat.
Und dann haben wir noch etwas. Am 12. Dezember, also morgen, wenn die Bundesnetzagentur in Mainz mit der Versteigerung der Frequenzen beginnt für diese BWA-Frequenzen, also VMAX, WAX oder WiMAX, wie man es auch immer nennen will. Das ist ein Thema, auf das wir reagieren wollen. Dazu haben wir auch einen Gesprächspartner von der Deutsche Breitbanddienst, Herrn Fabio Zoffi. Schönen guten Tag, Herr Zoffi.
Ja, guten Tag, meine Herren.
Herr Zoffi, als die Bundesnetzagentur diese VMAX-Frequenzen am Anfang des Jahres umgestellt hat auf das Versteigerungsverfahren, da sind von diesen ehemals 100 Interessierten einige abgesprungen und es blieben nur noch etwa 6 im Moment übrig. Warum eigentlich? Ist eine Versteigerung so schlecht?
Ich denke, das ist relativ einfach zu erklären. Der Antrag Anfang Januar dieses Jahres war einfach kostenlos. Und ja, wie man es vermuten kann, alles, was kostenlos ist, ist leicht zu beantragen. Darüber hinaus hat man dann nachträglich festgestellt, dass die Bundesnetzagentur auch eine Auflage gesetzt hat. Und zwar die Anbieter, die Spektrum bekommen, sind auch gezwungen, bis 2009 15% aller Gemeinden mit WiMAX zu versorgen und bis 2011 25% aller Gemeinden.
Alle Gemeinden, das heißt, oder ja, da, wo es kein DSL gibt?
Alle Gemeinden in der Region. Alle Gemeinden in der Region, genau.
Das ist ja eine ganz schöne Arbeit.
Dass die richtig, nicht nur, aber das heißt wiederum, dass die Mindestinvestitionen, die man tätigen muss, bedeutend sind. Und das können natürlich nicht alle Anbieter leisten. Also aus dieser Kombination sind von 100 Unternehmen nur 6 übrig geblieben.
Man muss eine ganz neue Infrastruktur aufbauen. Die Frequenzen liegen zwischen 3,4 und 3,6 Gigahertz. Dafür gibt es im Moment gar keine Infrastruktur. Das heißt, es müssen vollkommen neue Sender und Antennen errichtet werden.
Das ist richtig. Eigentlich WiMAX ist vergleichbar mit der Mobilfunkindustrie. Das ist auch eine neue Industrie, die im Moment gerade entsteht weltweit. Und man muss es sich so vorstellen wie damals im Mobilfunkbereich. Man muss 1.000, eigentlich über 10.000 Basisstationen für eine bundesweite Versorgung installieren. Und das sind natürlich bedeutend Summen. Ja. Und das wird auch wie im Mobilfunkbereich mindestens 5 Jahre dauern, bis eine Infrastruktur bundesweit vorhanden ist.
Warum eigentlich ist die Telekom ausgestiegen aus diesem VMAX? Können Sie das beantworten? Haben Sie da eine Ahnung davon? Oder eine Vermutung?
Wir können es nur vermuten, aber das ist, glaube ich, relativ einfach. Die Telekom hat eine Hauptinfrastruktur, das ist Kabel, also die Kupferleitungen. Und das ist kein Geheimnis, dass WiMAX diese Kupferleitung überspringt. Das heißt, es ist schwer zu denken, dass eine Telekom das eigene Kerngeschäft durch WiMAX gefährden könnte. Auf der anderen Seite hat die Mobilfunksparte der Telekom, T-Mobile, sich für eine andere Technologie noch vor 10 Jahren entschieden, UMTS. Wir alle wissen, was aus UMTS geworden ist und Das möchte ich jetzt nicht hier vielleicht nicht beurteilen, aber ich sehe ein Problem für eine Firma, die Milliarden schon für Lizenzen und für Infrastruktur vergeben hat oder ausgegeben hat. Es ist schon ein Problem, plötzlich zu sagen, wir haben uns geirrt und naja, wir sollten lieber ein WiMAX-Rollout machen. Das sind Entscheidungen, die natürlich für einen Konzernvorstand sehr schwer sind. Ja, und das ist der Grund, warum im Moment bis auf einen etablierten Player weltweit, das ist die Firma Sprint Nextel in Amerika, das ist der einzige Mobilfunkbetreiber, der den Mut gehabt hat und gesagt hat, WiMAX ist 4G, also die vierte Mobilfunkgeneration, und ich werde jetzt in den nächsten Jahren $3 Milliarden investieren. Ansonsten sind die anderen etablierten Player noch im Moment zurückhaltend.
Herr Zoffi, dieses neue Netz, ist das nur für Mobiltelefonie gedacht oder ist das auch für andere Dienste? Das heißt also drahtlosen Zugang mit einem Notebook oder mit irgendeinem Dienst, der ins Internet möchte, und wofür kann man es überall benutzen?
Ja, das ist das Schöne von WiMAX. WiMAX ist eigentlich eine Technologie, die verschiedene Geschäftsmodelle ermöglicht. Wenn Sie sehen, was wir heute tun, wir bieten heute sogenannte Fixed Wireless Access, also DSL-Ersatz oder eine alternative Lösung zu DSL, also zu dem schnellen Internetzugang zu Hause oder im Büro. Warum lohnt sich das? Ja, es ist leicht erklärt. Wir müssen nur eine Basisstation installieren und schon können wir hunderte von Kunden anbinden. Und wir sind nicht gezwungen, wie andere Anbieter, egal ob Arcor oder Freenet oder 1&1, wir müssen nicht die Telefonleitung anmieten der Telekom, die sogenannte letzte Meile, die sehr teuer ist, denn alle Mitbewerber müssen an die Telekom einmal im Monat genau 10,65 Euro, das ist ein regulierter Preis, zahlen. Mit WiMAX können Sie das überspringen und Sie geben den Kunden den Vorteil weiter. Wenn Sie unsere Preise sehen, wir bieten eine Standardlösung für 2 Megabit an, auch symmetrisch für Geschäftskunden. Und wir sind zwischen 50% und 80% günstiger als alle anderen Anbieter, weil wir eben diese Kosten nicht haben.
Das heißt, ich könnte bei Ihnen dann künftig drahtlos ins Internet gehen und zu Kosten, die vergleichbar oder unter den Festnetzkosten liegen. Stimmt das so?
Ja, die viele Kunden, die wir haben, schätzen die Unabhängigkeit, die wir vom Festnetz haben, denn es gibt immer mehr Kunden, die auch von zu Hause nur mit dem Handy telefonieren oder Voice-over-IP-Applikationen benutzen möchten. Und wir werden dann diesen Kunden im nächsten Jahr schon die ersten Laptop-Karten anbieten. Das heißt, ihr DSL-Anschluss wird portabel sozusagen in der Stadt, wo sie leben, und dann in immer mehr Standorte. Und bis dann in 2008 die ersten Notebook auf dem Markt erscheinen werden, mit WiMAX integriert, ähnlich wie heute Centrino mit Wireless LAN angeboten wird. Und naja, ab 2009 werden Nokia und andere Mobilfunkgerätehersteller Handys mit WiMAX integriert anbieten, was natürlich zum Beispiel Applikationen wie mobiles Voice-over-IP ermöglichen werden.
Das heißt, ich muss also so lange warten, wenn ich mit WiMAX telefonieren will, bis der Hersteller ein solches Gerät anbietet, auf den Markt bringt. Ist es denn dann auch für andere Netze zu gebrauchen oder nur für das neue WiMAX-Netz?
Nee, das Schöne ist, dass WiMAX ein weltweiter Standard ist. Das heißt, einmal, dass Sie ein Gerät mit WiMAX haben, das ist ähnlich wie heute ein Laptop mit Centrino und Wireless LAN, da können Sie sich in jedem Netz einwählen. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie Kunde sind von einem von den Netzanbietern, beziehungsweise das Roaming-Agreement existieren.
Nun hat die Versteigerung der Frequenzen begonnen. Gibt es da so Schätzungen, wo das hinlaufen wird? Es waren ja damals 100 Milliarden D-Mark bei den UMTS-Lizenzen. So hoch wird es wohl kaum gehen.
Es gibt nur 3 Bewerber bundesweit. Wir sind einer davon. Und es gibt 4 Lizenzen pro Region. Also ich glaube, man kann leicht erwarten, dass die Preise relativ niedrig bleiben werden.
Na, wie lange läuft das noch? Wann wissen wir das genau?
Die Versteigerung beginnt am 12. Dezember und die wird vielleicht 1 oder 2, maximal 3 Tage dauern. Aha. Das ist unsere Einschätzung.
Also vor Weihnachten noch. Herzlichen Dank, Herr Zoffi, für diese Informationen. Wir werden es hören in den nächsten Tagen aus den Nachrichten, wer diese Versteigerung gewonnen hat, wo. Und ich bin gespannt auf die neue Technologie, um zu sehen, wie sie funktioniert. Dankeschön.
Danke.
Gerne. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Also ich weiß nur eins, das sind etwa 1200 Kilometer vom Nordpol weg, wo wir jetzt hin telefonieren. Und wir haben eine ganz fantastische technische Qualität und erreichen dort Herrn Fockenroth, der gerade aus dem Urlaub zurückgekommen ist und jetzt wieder ganz oben im Norden ist. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Wie dunkel ist es denn da? Ich kann mir vorstellen, das ist ja doch sehr, sehr dunkel schon.
Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben Mitternacht in Deutschland und gucken nach draußen auf die Straße. So ist es hier im Augenblick 24 Stunden am Tag.
Und wie kalt?
Und in der Nacht natürlich auch.
Ja.
Wir haben im Augenblick Größenordnung -5 bis -8 Grad. Leichter Schneefall.
Das geht noch, wie weit geht das runter, wenn es so mal richtig
knackig ist? Wir erreichen Temperaturen bis -30 Grad, das kommt schon vor, ist aber eher selten.
Herr Fockenroth, müssen Sie denn bei diesem Wetter und bei diesem Dunkelheit auch draußen arbeiten oder ist alles, was Sie tun, im Inneren von Gebäuden?
Ein Großteil der Arbeit ist in den Gebäuden, aber es gibt durchaus auch Messstationen, die außerhalb im Gelände liegen und die müssen wir dann auch anfahren oder anlaufen. Also per Ski oder per Snowmobil müssen wir da raus, auch wenn es windig ist.
Und die finden Sie dann auch wenn die zugeschneit sind? Wie machen Sie das?
Ja, mittlerweile GPS funktioniert auch oben. Wir haben entsprechend uns Tracks und Routen gelegt und gespeichert, die wir dann entsprechend ablaufen, um dahin zu kommen. Es gibt natürlich jetzt auch gerade bei Vollmond zum Beispiel noch ein genügend Restlicht, um sich zu orientieren.
Probleme mit Eisbären?
Im Augenblick Gott sei Dank nicht. Wir hatten den letzten hier in Ortsnähe im März und von daher ja, Glück gehabt, dass bis da jetzt keiner wieder angekommen ist. Wird jetzt aber wieder kommen im Winter, wenn der Fjord langsam zufriert, wandern die Eisbären wieder Richtung Süden mit der Eiskante.
Und stellen die dann irgendwas an da? Hauen die mit ihren Tatzen da irgendwie auf Geräte drauf rum?
Eisbären direkt Beschädigungen an Instrumenten wüsste ich noch nichts von. Es gibt hier einige Hütten, zu denen man auch rauswandern kann am Wochenende. Da kommt es hin und wieder zu Zerstörungen an der Tür oder am Mobiliar, was da vor der Tür steht. Ja, aber ansonsten eigentlich weniger Auseinandersetzungen.
Herr Fockenroth, was haben Sie denn für Aufgaben dort in der Station am Nordpol?
Ich bin hier der Stationsleiter. Wir sind hier so organisiert, dass wir 16 Betten zur Verfügung stellen können für Forscher, die aus Deutschland hier in den Norden kommen.
Das also nicht für Touristen, oder?
Nein, nicht für Touristen, sondern für Forscher ausschließlich. Forschungsgruppen aus den Bereichen Atmosphärenphysik, Geowissenschaften und der Biologie. Und wenn sich da einzelne Projekte planen, dann Aufenthalte hier von einer Woche bis hin zu 3 Monaten, je nachdem wie umfangreich die verschiedenen Projekte sind. Jetzt während der Winterzeit sind es hauptsächlich atmosphärenphysikalische Untersuchungen und Personen und Projekte, die hier an der Station sind. Ozonlochproblematik sagt einigen Leuten noch was, das heißt, es werden im Augenblick relativ viele Messungen in diesem Bereich gemacht.
Wie sieht's denn aus dann, mit dem Ozonloch? Wird das größer, oder?
Der letzte Stand der Dinge ist, dass die Abnahme des Ozons vor allen Dingen über dem Südpol geringer ist. Das heißt, die Abnahme geht langsamer vonstatten. Das heißt, die Einsparmaßnahmen an FCKWs, die man eingeführt hat, oder das Verbot, zeigt einen Effekt, der aber noch nicht zu einer kompletten Regeneration des ganzen Systems führt. Es dauert einfach viel zu lange, bis diese Chemikalien vom Erdboden bis in den Ozonschichtbereich hinaufgewandert sind.
Und am Nordpol sieht es da schlechter aus?
Läuft noch eine Zeit. Beim Nordpol ist dieses ganze Konzept des Ozonlochs nicht so statisch oder deutlich zu sehen wie am Südpol. Das hängt damit zusammen, dass unter dem Nordpol keine Landmasse sitzt und damit auch die obere Atmosphäre nicht ganz so kalt ist. Das heißt, in manchen Jahren gibt es hier ein Ozonloch und in manchen Jahren auch nicht. Das hängt mit den atmosphärischen Strömungen und den Temperaturen in der Ozonschicht zusammen.
Jetzt haben wir bald Weihnachten. Wir verbinden ja immer so mit dem Norden, mit dem tiefen Norden, so ein bisschen den Weihnachtsmann, der mit seinem Schlitten und dem Rentier da durch die Gegend rast. Haben Sie Heimweh?
Ich bin ja kein so großer Weihnachtsfan, von daher bin ich eigentlich eher froh, dem Trubel zu entkommen.
Haben wir deswegen da oben angerufen, Herr Back?
Nein, wir haben auch angerufen, weil da so schön viel Eis und Schnee liegt.
Ja, aber im Moment wahrscheinlich noch nicht. Herr Fackenroth, wie sieht es denn aus? Sie haben da oben ja sehr, sehr viel Nordlichter und Sie haben ja wohl auch sehr viel Störungen im elektromagnetischen Feld. Sind das auch Forschungsgebiete, an denen Sie arbeiten?
Direkt an unserer Station werden solche Untersuchungen nicht gemacht. Es gibt aber ja hier in diesem kleinen Forscherort, in dem wir leben, die chinesische Station. Dort gibt es ein Projekt, die sich mit dem Nordlicht beschäftigen, und auch an der norwegischen Forschungsstation sind Kollegen da, die das beobachten.
Haben Sie denn Störungen oder Beeinflussungen? Werden Ihre Messgeräte eventuell beeinträchtigt durch diese starken elektromagnetischen Störungen?
Also wir merken davon nichts. Wir haben keine weiteren Ausfälle, außer dass es natürlich ein zauberhaftes Schauspiel am Himmel ist.
Ich glaube, das, was wir hier erlebt haben, dass wir einfach ein paar Ziffern gewählt haben auf dem Telefon, haben Sie erreicht, ganz im Norden. Und die Verbindung ist ja ganz fantastisch gewesen, im Gegensatz zum Südpol. Da hat man 2 Sekunden Delay. Hier haben wir gar keinen Delay. Was liegt denn da für eine Leitung?
Wir haben eine normale Telefonleitungsverbindung bis ungefähr an das Nordkap. Und von da liegt ein Glasfaserkabel, das ganz Spitzbergen mit dem Festland verbindet. Das geht in den Hauptort hier vor Ort, das ist Longyearbyen. Und von dort aus sind es noch ungefähr 100 Kilometer hier nach New Orleans, wo ich sitze. Bis dahin gibt es eine sehr breitbandige Funkstrecke. Und die große Datenbandbreite zu haben für die Übertragung von Informationen war ein großer Gewinn hier für den Ort. Da viele der Messungen gar nicht hier vor Ort ausgewertet werden, die wir hier machen, von der Einstrahlung der Sonne oder unsere Ballonsondierungen, die wir jeden Tag hier durchführen, sondern in Deutschland ausgewertet werden oder in Oslo. Und so haben jetzt die entsprechenden Forscher an ihren Institutionen direkten Zugriff auf die Daten, die wir hier erzeugen.
Es war wunderbar, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind schon wieder am Ende angekommen. Und wenn Sie auch selbst kein Weihnachtsfan sind, vielleicht gibt es ja einen in der Station, wo es Sinn macht, dass wir fröhliche Weihnachtsgrüße
die
nach Norwegen
sollten
schicken.
Sollten wir auf jeden Fall da hochschicken. Frohe Weihnachten für Sie
und grüßen
alle
Sie
Ihre
den Weihnachtsmann
und Kollegen. Ja, und wenn Sie den sehen, schicken Sie den Wolfgang Back, der wartet darauf.
Ja, das werde ich tun. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank.
Es gibt etwas Neues, und zwar ein Google-Copy-Paste-Syndrom. Das heißt, es wird sehr viel gegoogelt, ein Wort, was Google selbst gar nicht mag, indem man Informationen im Internet sucht mithilfe von Google und dann diese Informationen kopiert und irgendwo in eigene Dokumente einfügt. Wie stark das mittlerweile ist, in welchen Bereichen sich das mittlerweile ausgebreitet hat, dazu haben wir einen Gesprächspartner in der Telefonleitung, Herrn Dr. Stefan Weber. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie selbst sind doch auch betroffen, habe ich gelesen. Ihre Doktorarbeit wurde 4-mal geklaut, oder wie war das?
Meine wissenschaftlichen Texte wurden bereits 4-mal plagiiert, das ist richtig, und davon war es 3-mal meine Dissertation. So hat das Ganze begonnen. Ich habe festgestellt, dass von mir selbst abgeschrieben wurde. Das war ja schon 2002. Das war allerdings noch, so wie man so schön sagt, ein Printplagiat, ein Plagiat von einem Buch. Dann hat es begonnen mit den Netzplagiaten.
Die Folge war, dass diese 4 Arbeiten der akademische Grad aberkannt wurde.
Es ist so, es waren insgesamt 4 Arbeiten, das ist richtig. Eine Arbeit war ein Plagiat im Internet, das war keine Abschlussarbeit, deshalb konnte hier auch kein Grad aberkannt werden. Eine zweite Arbeit war ein Antrag für ein Forschungsprojekt, auch das hatte keine akademischen Konsequenzen. In den beiden weiteren Fällen war es allerdings ein Magistertitel an der Uni Wien und ein Doktortitel an der Uni Tübingen, und in beiden Fällen wurde der akademische Grad aberkannt, weil die beiden Herren von meiner Doktorarbeit abgeschrieben hatten.
Was ist denn jetzt so da im Netz los? Wird jetzt einfach so frech geklaut und das rübergesetzt? Es gibt ja auch so ein paar Beispiele, die ich da gelesen habe, wo fast identische Doktorarbeiten auch geschrieben wurden.
Also das ist jetzt ein neuer Schauplatz und eine neue Spielwiese. Was mich betroffen hat, waren eben tatsächlich Fälle, wo von meinem Buch abgeschrieben wurde. Das ist natürlich auch schlimm und ist genauso ein Plagiat. Aber die neue Kulturtechnik, und Kulturtechnik, es ist eigentlich eine Untechnik, eine Unkultur, eine Unkulturtechnik, ist die Tatsache, dass um das Jahr 2002, 2003 mutmaßlich die Studierenden im großen Stil begonnen haben, einfach Wörter, Stichwörter zu googeln. Ich weiß schon, das hört Google nicht gerne, also sagen wir einfach im Internet zu suchen, mit welcher Suchmaschine auch immer, und dann diese gefundenen Textsegmente einfach in ihre eigene Arbeit einzuverleiben und so zu tun, als wäre das die Wissenschaftsprosa des Autors oder der Autorin. Und ich denke mir, Professoren, die damals internetunkundig waren, waren wahrscheinlich begeistert, dass sie plötzlich so gute Texte bekommen. Und wenn ich das heute rekonstruiere, stelle ich eben bei Stichproben mit Schrecken fest, die Arbeiten sind aus dem Internet gezogen. Der prozentuelle Anteil ist mir natürlich nicht bekannt. Ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel an der Universität Salzburg im Juni 2006 eine Stichprobe gemacht und habe mir 13 Diplomarbeiten in der Bibliothek angesehen und bin auf ein Plagiat gestoßen, das aber wirklich ein dreistes Plagiat war, weil einfach 40 bis 60 Seiten Theorieteil aus dem Internet 1:1 in die Arbeit hineingestellt wurden. Das sind kuriose Dinge. Das war zum Beispiel eine Arbeit wiederum über das Internet, die im Jahr 2003 eingereicht wurde. Der Text stammte allerdings aus dem Jahr 1996, war also hoffnungslos veraltet und der Betreuer hat das nicht gemerkt, dass hier zum Beispiel der Autor, sprich mit einem gestohlenen Text schreibt, dass das Medium E-Mail im Kommen ist. Ne? Also das war ja im Jahr 2003 schon da.
Herr Dr. Weber, eine Frage dazu. Darf man gar nichts aus dem Internet kopieren? Oder wenn man das verändert, selbst schreibt, die Information als solche, dass irgendetwas geschieht oder dass ich irgendetwas beschreibe, die kann ich ja aufnehmen zum Lernen. Und wenn ich sie dann selbst mit meinen Worten wiedergebe, wie anders muss es denn sein, damit es nicht geklaut ist, kein Plagiat ist?
Naja, die Frage kann ich so nicht beantworten, denn die impliziert ja, dass es okay wäre, dass man einen Text aus dem Internet umschreibt. Genau das ist ja auch die Unkultur, die letztlich zum Plagiat führt, wenn ich dann diesen umgeschriebenen oder leicht veränderten Text überhaupt nicht mehr belege, also wenn ich die Webquelle überhaupt nicht mehr angebe. Es ist so, da alle Informationen im Internet flüchtig sind und falsch sein können und natürlich im Internet die Fehlerquote viel höher ist als bei Büchern, gerade im Bereich der Lexika, wenn ich mir zum Beispiel die Wikipedia ansehe, sollte man meines Erachtens überhaupt sehr sparsam mit Zitaten aus dem Internet umgehen. Wann dann muss ich sie auch als Zitate kennzeichnen, so wie wenn ich ein Buch 1:1 zitiere, also unter doppelte Anführungszeichen setzen, das sogenannte Paraphrasieren, also sozusagen das Ausschmücken, Umschreiben von Texten aus dem Internet, ist eigentlich relativ sinnlos. Wozu dieses Spiel? Das ist eigentlich nicht die Idee von Wissenschaft und das ist auch nicht die Idee des inhaltlichen Zitats, dass ich einen Text sozusagen umschreibe, editorisch bearbeite, wie im Journalismus und dann so tue, als wäre das Wissenschaft. Diese Praxis ist allerdings weit verbreitet, die ist natürlich auch durch das Internet forciert worden und auch die hat eigentlich mit der Grundidee der eigenen Wissenschaftsprosa überhaupt nichts zu tun.
Nun ist das Internet ja dann auch das größte Fallbeil für diese Plagiate, denn der Betreuer kann ja genauso gut Google bemühen, um Texte herauszufinden.
Genau das ist das Spannende an der Geschichte. Es ist so, die Studierenden haben das natürlich früher erkannt als die Betreuer. Deshalb sage ich, das hat so 2001, 2002 im größeren Stil begonnen, hat wahrscheinlich den Höhepunkt gehabt 2004. Die Betreuer waren zu langsam. Die haben das zunächst nicht erkannt, dass hier im Internet abgeschrieben wurde. Natürlich nicht alle, ein gewisser Prozentsatz halt. Sagen wir mal, die Internetanalphabeten natürlich insbesondere. Ne? Und jetzt ist es so, dass natürlich die Betreuer teilweise zurückschlagen. Und dazu gehöre ja auch ich. Das heißt, das Ganze schlägt jetzt zurück und ich habe jetzt die Möglichkeit, und das ist sehr spannend, nicht nur Plagiat aufzudecken, bei denen vom Internet abgeschrieben wurde, sondern ich decke jetzt auch Plagiate auf, wo von Büchern abgeschrieben wurde. Wie geht das? Da ja immer mehr Texte im Internet sind, sind jetzt auch Texte im Internet, in denen Bücher von früher zitiert werden. Also aus den 90er, 80er, 70er Jahren. Ich habe jetzt zum Beispiel einen aktuellen Fall einer Diplomarbeit Uni Wien 2000, die hochseriös klingt, wo nicht eine Webquelle angegeben ist, wo man zunächst glaubt, also die Dame ist hochqualifiziert und wenn ich jetzt diese Texte google, stelle ich erneut fest, dass die aus 70er, 80er Jahre Printliteratur stammen. Es wurde alles geklaut. Das heißt, ich kann jetzt diese Recherche sogar ausdehnen und wenn dann die Google-Buchsuche sozusagen in der Komplettversion gibt, die ja jetzt noch nicht fertig ist, dann wird es möglich sein, sehr viele Plagiate, so meine Prognose, aus dem Printzeitalter auch aufzudecken. Und dann wird es natürlich für diese Leute eng, aber es wird natürlich auch für die Universitäten eng, weil die Betreuer hier große Versäumnisse ansammeln haben lassen in den vergangenen Jahren. Das ist eigentlich nicht okay, dass man diese Dinge nicht gesehen hat oder dass man sie geduldet hat.
Müssen Sie das eigentlich alles selbst machen, von Hand oder mit eigenem Verstand? Oder gibt es mittlerweile Software, die Sie einsetzen können, damit Sie solche Textstellen automatisch im Internet suchen, vergleichen und finden?
Es ist so, ich habe diese Systeme natürlich getestet. Es gibt DocuLock, es gibt den Plagiarism Finder, es gibt MyDropbox und so weiter und so fort. Diese Systeme nehmen mir erneut die Arbeit ab, die mein Hirn leisten sollte. Das heißt, wenn ich eine Arbeit digital bekomme und ich schicke die bei DocuLock oder wo immer ein und sehe mir dann nur mehr den Prüfstrich an, dann schalte ich da wieder mein Hirn aus. Ich habe mein Hirn eingeschalten, das heißt, ich nehme die Arbeiten zur Hand oder nehme das PDF oder das Word-Dokument und Phrasen, die nach verdächtig schöner Wissenschaftsprosa klingen, werden von mir gegoogelt. So bin ich bisher auf alle Plagiate draufgekommen und ich glaube, dass die Plagiatsoftware primär eine abschreckende Funktion hat. Das heißt, man will, und das ist ja auch gut so, Studierenden sagen, bitte macht keine plumpen Netzplagiate. Allerdings, der Hinweis darauf ist wichtig, dass natürlich auch die Plagiatsoftware nicht alles findet. Also ich bin eigentlich, das ist interessant, ich arbeite eigentlich sozusagen mit den guten, alten, klassischen Kulturtechniken. Ich tippe ein und ich habe mein Hirn eingeschalten und ich brauche kein Ergebnisprotokoll einer Plagiatsoftware und trotzdem komme ich diesen ganzen Netzplagiatoren damit auf die Schliche.
Ja, jetzt möchte ich ganz gerne, es gibt eine Seite, Mein Professor heißt sie, glaube ich, und da kriegen Sie, werden bewertet mit 4 Bewertungen mit einer glatten 5. Sind das alles die Leute, wo Sie die Plagiate aufgedeckt haben, die Sie mit 5 bewertet haben?
Ich kannte diese Seite nicht. Das ist jetzt der nächste Weg nach diesem Interview natürlich, dass ich mir das sofort anschaue. Ich kannte diese Seite nicht. Es verwundert mich nicht, wenn ich 40 Studierende in Klagenfurt habe, von denen fast alle nicht zitieren können. Wenn ich 21 Magisterstudierende an der Universität Salzburg habe, von denen ich 11 ein nicht genügend hätte geben müssen, ja, wenn es nicht dann zum Eklat gekommen wäre und zum Versuch zu schlichten oder zu retten, was noch zu retten ist, dann wundert mich das natürlich nicht, dass ich diese Beurteilungen bekomme. Das ist immer so an der Uni. Also wer hohe Standards hat, wird natürlich schlecht beurteilt. Und wer Auge zudrückt, kriegt gute Noten. Also das ist mir ziemlich egal. Und 4 Noten sind mir wurscht auf gut Österreichisch. Ne?
Noch ganz schnell eine Frage. Wo muss ich denn jetzt aufpassen, dass ich Sie nicht plagiere? Welches Gebiet bearbeiten Sie?
Medientheorie. Aha. Sie können mich im Bereich der Medientheorie, aber auch im Bereich der Journalismusforschung plagieren. Da wird es natürlich schwieriger.
Weil dann lass ich lieber sein. Klauen.
Na, Sie brauchen mich nicht plagieren. Das ist natürlich so. Es ist jetzt schade, weil ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zitiert. Ne? Weil die Studenten haben jetzt Angst, ne? Und sagen, ich nehme nicht ein Buch von diesem Weber in die Hand. Ne? Weil der regt sich womöglich über ein Zitat auch noch auf. Ne? Ja? Also stelle sich vor, man vergisst beim Weber-Zitat ein Komma. Ne? Ja. Und dann kommt die Plagiatsanzeige. Ne? Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Ne?
Ja. Vielen Dank für das Gespräch, das war wirklich sehr interessant.
Okay. Danke. Gut, danke. Wiederhören.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir haben noch einige Hörerstimme für Sie.
Ja, hallo, mein Name ist Andy Breuhan und ich muss sagen, eure Sendung finde ich echt klasse. Ich kannte euch von damals gar nicht, also ich bin erst seit eurem Audio-Podcast dabei und finde auch die Berichte über das BTX extrem interessant, weil das war einfach ein bisschen vor meiner Zeit und das ist extrem interessant, das aus der Vergangenheit zu hören, wie es damals so war. Macht weiter so. Tschüss.
Tschö, ja. Wir haben das große Glück jetzt bei der Sendung, dass wir viele der alten Computerclub-Leute, die mit uns groß geworden sind, auch wieder zurückkamen. Wir haben auch sehr viele junge, neue Leute, die den Computerclub 1 gar nicht gekannt haben.
Die können uns aber jetzt richtig kennenlernen.
Ja. Und viele haben auch geschrieben, was muss das für eine tolle Sendung gewesen sein, damals, die wir nicht kennen.
Hallo, ihr Wolfgang. Ich wollte euch bloß mitteilen, dass ihr auch von der Jugend gehört werdet und fand es immer toll, wie ihr neue Technologien vorgestellt habt. Ich denke da besonders an Bluetooth, was damals noch keiner groß kannte. Macht weiter so. Euer Hörer Carsten aus Sachsen. Tschüss.
Ja, tschüss. Also, junge Leute, wir hören es immer wieder.
Klar, wir haben eigentlich immer die Neuigkeiten gebracht. Die alten Sachen bringen wir jetzt.
Moin Moin, Grüße von der Ostsee an den ganz tollen Computerclub. Ich habe mal eine Frage und zwar habt ihr gesagt, dass ihr keine Pins zu eurer Karte haben wollt. Da frage ich mich doch gleich, wie bezahlt ihr eigentlich im Internet, bei eBay oder so? Muss ich mich jetzt vor Scham in die Ecke stellen, weil ich Online-Banking benutze? Immer ein Bip überbehalten, ne?
Tschüss.
Nur für eine Überweisung braucht man doch keine PIN.
Nee, dann braucht man eine TAN, braucht man da.
Ja, genau.
Das ist ja an der Ostsee auch nicht anders, sagen wir ganz ehrlich. Ja,
ja, so. Das war's dann schon wieder für heute.
Was sagen wir?
Ein Büb. Wir können das jetzt wahr machen.
Aber du musst jetzt wieder irgendwas mit Zickezacke sagen.
Ein Daumen hoch, nee, zwei Daumen hoch, ne?
Zwei, meine auch.
Zickzack.
Ja.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.